Es ist Krieg. Eigentlich ununterbrochen bringen Menschen sich irgendwo auf dem Globus gegenseitig um. Gerade richten sich die Blicke auf den Krieg Russlands gegen die Ukraine, auf den Bürgerkrieg im Sudan und auf Gaza. Krieg ohne Verbrechen ist kaum denkbar. Und das Schlimmste aller Verbrechen, das wird den Kriegsparteien gerade oft vorgeworfen.
Hat Russland vorgeworfen, für einen Völkermord in der Ukraine verantwortlich zu sein.
In einer unabhängigen Untersuchungskommission begeht Israel in dem Palästinensergebiet einen Genozid.
Jetzt erleben im Sudan ist regelrechter Völkermord.
Völkermord. Diesen Straftatbestand gibt es im Völkerrecht erst seit dem 20. Jahrhundert. Und das hat mit uns Deutschen zu tun, mit dem Holocaust, dem schlimmsten Völkermord in der Geschichte der Menschheit. Aber was genau ist damit eigentlich gemeint? Wie ist Völkermord definiert und wie hat sich der Begriff entwickelt? Sind die Völkermordvorwürfe, die wir gerade so häufig hören, alle berechtigt? Ihr seid bei Der Rest ist Geschichte, ein Deutschlandfunk-Podcast. Ich bin Jörg Biesler. Der vermutlich erste Völkermord des 20. Jahrhunderts wird in Afrika begangen. Und auch da sind Deutsche die Täter.
Allerdings ist der Krieg gegen die Nama und Herero sozusagen ohne Kriegserklärung gewesen. Insofern kann man da nicht von Kriegsverbrechen sprechen.
Kerstin von Lingen ist Professorin für Zeitgeschichte an der Universität Wien mit einem Schwerpunkt auf der vergleichenden Diktatur-, Gewalt- und Genozidforschung.
Und jetzt sind wir im Bereich, wo wir uns sozusagen behelfen mit Crimes Against Humanity oder eben mit Genozid als Begriffen, die eben insbesondere die Gewalt gegen wehrlose Zivilisten meinen.
1904 erheben sich zunächst die Herero gegen die deutsche Kolonialmacht, später auch die Nama, die zuerst mit den Deutschen verbündet waren. Die Herero wehren sich gegen die Unterdrückung. Sie greifen koloniale Einrichtungen an. Die deutschen Truppen bekommen die Lage nicht unter Kontrolle und werden verstärkt. Zu den sogenannten Schutztruppen, die 2000 Mann stark sind, werden 14.000 zusätzliche Soldaten entsandt. Schließlich ziehen sich die Herero an den Omahakari zurück. Ein Tafelberg ist das, den die Deutschen Waterberg nennen. Dort gibt es Wasser. Mit über 60.000 Menschen lagern die Herero am Fuß des Berges. Auch ihr Vieh haben sie mitgenommen auf der Flucht. Der militärische Befehlshaber, Generalleutnant Lothar von Trotha, will sie dort einkesseln, um sie militärisch endgültig zu besiegen. Die Herero haben Verteidigungsstellungen gebaut. Die Deutschen töten viele, aber die Einkesselung gelingt nicht. Die Herero können durch die deutschen Truppen hindurch in die Wüste Omaheke fliehen. Von Trotha lässt daraufhin die Truppen den Herero nachsetzen. Sie treiben die Flüchtenden immer weiter in die Wüste und besetzen monatelang die Wasserstellen rundherum. Nur wenigen Herero gelingt die Flucht. Zehntausende verhungern und verdursten. Insgesamt rund 80% der 60.000 Herero sterben. Überlebende werden in sogenannte Konzentrationslager gebracht, wo sie unter unmenschlichen Bedingungen gefangen gehalten werden. Aus Sicht des Deutschen Reiches ist diese Schlacht am Waterberg ein Sieg. Aus Sicht der Herero eine Zerstörung ihres Volkes und aus Sicht der heutigen Wissenschaft ein Völkermord. Lothar von Trotha formulierte damals so:
Innerhalb der deutschen Grenze wird jeder Herero mit oder ohne Gewehr, mit oder ohne Vieh erschossen. Ich nehme keine Weiber und Kinder mehr auf, treibe sie zu ihrem Volk zurück oder lasse auf sie schießen.
Die Ermordung von insgesamt bis zu 100.000 Herero und Nama gilt heute als erster Völkermord des 20. Jahrhunderts. Die Bundesregierung hat das 2021 anerkannt.
Unser Ziel ist es, einen gemeinsamen Weg zu echter Versöhnung im Angedenken an die Opfer zu finden. Und dazu gehört, dass wir die Ereignisse der deutschen Kolonialzeit im heutigen Namibia und insbesondere die Gräueltaten aus der Zeit von 1904 bis 1908 ganz klar benennen. Wir bezeichnen heute diese Ereignisse jetzt auch offiziell als das, was sie gewesen sind, ein Völkermord.
Heiko Maas ist das, 2021. Da war er Außenminister der Bundesrepublik Deutschland. Bis dahin hatte kaum jemand gesprochen über diese Verbrechen. Die Juristin Stefanie Bock hat mir erklärt, welche Hürden es gibt für eine solche Anerkennung als Völkermord. Sie ist Professorin für Völkerstrafrecht an der Universität Marburg.
Also aus juristischer Perspektive stellt sich erstmal die Frage der Rückwirkung. Wir haben die Genozidkonvention und damit den juristischen Terminus des Genozids ab Dezember 1948, also mit Inkrafttreten der Genozidkonvention. Und das heißt, alle Vorfälle, die vor diesem Datum lagen, konnten wir juristisch nur bewerten, als würde nach heutigen Maßstäben als Genozid angesehen werden. Das wäre schon die erste Einschränkung. Dann stellt sich die zweite Frage, dass aus juristischer Sicht der Begriff des Genozids nur korrekt ist, wenn wir diese spezifische Zerstörungsabsicht nachweisen können, was insbesondere bedeutet, dass wir die Vorfälle nicht als reine ethnische Säuberung oder ähnliches erklären können. Und da bin ich nun gerade für diesen Fall keine ausgewiesene Expertin.
Genau, die Expertin dafür ist unsere Historikerin Kerstin von Ling. Trifft also der Begriff Völkermord zu auf die deutschen Verbrechen Anfang des 20. Jahrhunderts im heutigen Namibia?
Nach der heute gängigen Definition stimmt es schon. Nach dem, was der Schöpfer des Begriffs Raphael Lemkin damals im Kopf hatte, wäre koloniale Gewalt wahrscheinlich nicht mit eingeschlossen gewesen, als er das sich 1944 eben zurechtgelegt hatte. Insofern sehen wir auch, dass es ein dynamischer Begriff ist, der mit den Konflikten und Massakern, die auf der Welt geschehen, mitwächst und deswegen natürlich sozusagen jetzt seine Berechtigung hat.
Raphael Lemkin, den Kerstin von Ling hier gerade angesprochen hat, der ist ein wichtiger Vordenker des Völkerstrafrechts. Er hat den juristischen Begriff des Völkermords entscheidend geprägt. Lemkin kommt 1900 im heutigen Belarus in einer jüdischen Familie zur Welt. Er studiert Jura, Literatur und Philosophie und wird Staatsanwalt in Warschau. Schon als junger Mann treibt ihn der Völkermord an den Armeniern während des Ersten Weltkriegs um. Für ihn ein wichtiger Impuls, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Vor den Nazis flieht er in die USA und sorgt maßgeblich dafür, dass der Völkermord als Straftatbestand ins Völkerrecht aufgenommen wird, auch unter dem Eindruck des Holocausts.
Dr. Lemkin ist der Mann, der created the word genocide and really has fought this thing from long, long ago.
Also der Begriff selbst ist ja eine Wortschöpfung durch Raphael Lemkin. Genozid mit den beiden Wortteilen, das griechische Wort genos, also das Geschlecht oder die Völker, und das lateinische cädere oder cedere, töten, also das Töten von Völkern. Und er formuliert eben diesen Begriff 1944 in seiner Schrift Axis Rule in Occupied Europe fürs erste Mal. Und in Axis Rule in Occupied Europe bezieht er sich auch auf frühere Schriften. Er hat sich zum Beispiel sehr ausführlich mit dem Armenier-Genozid beschäftigt. Er redet auch viel von kulturellem Genozid. Das sind seine eigenen Erfahrungen als jüdischer, polnischer Staatsbürger in der Zwischenkriegszeit, weil er ist im Raum Lemberg, Krakau unterwegs. Also das ist ein multiethnischer und multilingualer Lebensraum. Also er spricht Deutsch, Polnisch, Russisch und Ukrainisch, alles gleich gut. Und es wechselt halt auch immer die Staatssprache, jeweils mit der Macht, die gerade politisch das Sagen hat. Als Jude macht er dann auch noch die Erfahrung der Pogromwellen in den 20er Jahren, insbesondere Übergriffe von polnischen Einheiten auf jüdische Bürger von Lemberg. Und das sind eben auch Erfahrungen, die da alles einfließen in dieses Axis Rule in Occupied Europe. Aber dieses Buch ist an sich, wenn Sie das heute so aufmachen, eine Auflistung von Formen von Grausamkeiten gegen Zivilisten in einzelnen Staaten Europas und eben mit besonderem Fokus auf das Deutsche Reich und Italien.
Krieg und Mord, auch an ganzen Völkern, die gab es in der Menschheitsgeschichte immer wieder. Von Völkermord aber sprechen wir eben erst seit der Mitte des 20. Jahrhunderts, seit dem Holocaust und seiner juristischen Aufarbeitung.
Ganz grundsätzlich haben Sie natürlich recht, wenn Sie sagen, es hat natürlich auch schon vor den Nazis Völkermord gegeben oder Massengewalt gegen Zivilisten, versuchen wir es etwas neutraler zu fassen. Allerdings erreicht diese Gewalt im 20. Jahrhundert eine ganz neue Dimension. Das hat zum einen natürlich mit neuen Waffentechnologien zu tun, es hat mit bürokratischen Abläufen zu tun, also Staatsbürger, Untertanen werden erfasst, katalogisiert, also man sieht genau, wie viele Leute sind es. Wo kommen die her? Haben die vielleicht ein anderes religiöses Bekenntnis? Werden sie von der Staatsregierung einer anderen Ethnizität zugeordnet, einer anderen Rasse? Also der Begriff der Rasse ist ja in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts auch so ein Kampfbegriff. Und das Ganze mischt sich dann noch mit Propaganda und massenmedialen Phänomenen und einer ganz starken ideologischen Aufladung, wo eben dann ein Teil der Bevölkerung quasi ausgegrenzt wird, verdächtigt wird und dadurch so eine Art Hysterie entsteht, eine Hetze gegen einen Teil der Bevölkerung, der dann auch die Akzeptanz der Mehrheitsbevölkerung bei diesen Massakern, damit sie nicht zur Hilfe kommen, eben dann deutlich erhöht. Und das ist im 20. Jahrhundert doch ein sehr eingängiges Phänomen. Das sehen Sie auch beim Völkermord an den Armeniern sehr deutlich.
Es gibt im 20. Jahrhundert eine neue Dimension der Gewalt, auch durch neue Waffentechnologien. Und darauf reagiert der juristische Straftatbestand des Völkermords, wie Raphael Lemkin ihn verstanden hat.
Raphael Lemkin ist vor allem Jurist. Er interessiert sich als Jurist für ein ganz besonderes Phänomen. Und dieses Phänomen ist, wenn ein Staat quasi anfängt, seine eigenen Staatsbürger oder Untertanen zu massakrieren. Das ist sozusagen im Recht eigentlich nicht vorgesehen, weil sich normalerweise ein Staatsbürger, wenn er sich ungerecht behandelt fühlt, an die Polizei wenden kann oder an die Gerichte und Gerechtigkeit wiederherstellen kann. Das funktioniert jetzt nicht mehr unter den Nationalsozialisten, weil die jüdische Bevölkerung des Deutschen Reiches ausgeschlossen wird, eben durch das Reichsbürgergesetz im Gefolge der Nürnberger Rassegesetze, dass eben sehr klar wird, Juden, jüdische Bürger des Deutschen Reiches sind gar keine Staatsbürger mehr. Sprich, sie können nicht zur Polizei gehen, sie können nicht zu Gerichten gehen. In dem Moment, wo jetzt diese Übergriffe beginnen, die Plünderung der Wohnung, Zerstörung der Geschäfte, die Entfernung von Juden zum Beispiel aus dem öffentlichen Dienst oder aus der Lehrerschaft oder Richterschaft, kann niemand eingreifen, weil sie ja innerhalb eines Staates geschehen, nämlich deines eigenen Staates. Und das ist das Phänomen, was Raphael Lemkin reizt oder wo er sagt, dafür brauchen wir irgendwie Hilfe von außen. Und die Sache steht natürlich dem Souveränitätsprinzip sozusagen entgegen. Also jeder Staat ist souverän und darf im Innern sozusagen machen, was er möchte. Und jetzt ersinnt Lemkin quasi ein Tool, sage ich mal neudeutsch, mit dem es möglich wäre, von außen solche Vergehen zu bestrafen oder einzugreifen und den Staat daran zu hindern, seine eigenen Bürger zu massakrieren.
Er schreibt das in den Vereinigten Staaten, weil er zu Kriegsbeginn geflohen ist aus Europa. Und er schreibt das in den 40er Jahren, in denen es ohnehin Überlegungen gibt zu internationalem Recht. Was wird da diskutiert?
Mit Kriegsbeginn 1939 ist es natürlich so, dass sehr viele, gerade Akademiker, Wissenschaftler aus den jeweils besetzten Staaten fliehen und sich zunächst in London alle sammeln. Also es gibt in London eigentlich ab 1940 relativ viele Exilregierungen kleinerer europäischer Staaten. 8 Stück sind es zu dem Zeitpunkt. Eben insbesondere auch Polen, die Tschechoslowakei, aber auch Frankreich haben da die Exilregierungen in London. Und da treffen sich dann natürlich auch juristische Kollegen wieder, die sich vorher eben von Konferenzen her kannten oder in Korrespondenz miteinander standen. Die Frage der Weiterentwicklung von Völkerrecht ist eigentlich seit der Haager Landkriegsordnung ein Lieblingsthema des akademischen Diskurses gewesen. Und man hat immer wieder versucht, da klare Standards aufzustellen, klare Regeln aufzustellen, die aber leider sich politisch immer nicht durchsetzen ließen.
Auch zum Völkerrecht haben wir übrigens schon eine Folge gemacht von Der Rest ist Geschichte. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes.
Also wenn Sie so wollen, hat die Haager Landkriegsordnung 1899 und dann 1907 eigentlich schon wunderbare Vorarbeiten geleistet. Aber durch den Ersten Weltkrieg ist das alles zum Erliegen gekommen und war dann nach dem Ersten Weltkrieg sozusagen auch noch nicht ready, um irgendwelche Verfahren zu führen. Es gab zum Beispiel nicht den internationalen Strafgerichtshof, von dem die Juristen damals träumten. Die sagten eigentlich, solche Verbrechen zwischen Völkern müssten wir vor einem internationalen Gerichtshof ahnden. In der Zwischenkriegszeit haben wir dann die ideologische Aufladung Entscheidung, eben Sowjetunion, die Nationalsozialisten kommen an die Macht und da plötzlich ganz große Gegenwehr gegen diese Verrechtlichungsbestrebungen und diese völkerrechtliche Zusammenarbeit. Und dann mündet alles in den Zweiten Weltkrieg und da macht dann sowieso jeder Staat wieder, was er möchte. Insofern sind die Juristen in den 40er Jahren in London also wirklich völlig einig, dass jetzt Regeln geschaffen werden müssen, weil auch dieser Krieg wird wieder enden. Auch dieser Krieg wird wieder die gleichen Fragen aufwerfen, nämlich wer ahndet jetzt diese Massengewalt? Wer wird für diese Verbrechen zur Verantwortung gezogen? Und deswegen wird eben gerade in England bilden sich diese Gruppen, die diesen internationalen Gerichtshof diskutieren, aber eben auch Fragen diskutieren, was ist ein Kriegsverbrechen? Was ist ein Verbrechen gegen Zivilisten? Wie soll es heißen? Und das sind die Diskussionen der 40er Jahre in London. Man muss dazu sagen, Raphael Lemkin ist gar nicht dabei in London. Er selbst ist über Schweden in die USA geflohen. Wir haben relativ wenig Informationen, ob er in Kontakt stand mit diesen ganzen berühmten Juristen, die sich in London aufgehalten haben. Aber die Gruppe in London, das sind die Herren, die dann später in Nürnberg relativ wichtige Rollen spielen. Also das ist zum einen Herr Schlauterbach, der auch aus Lemberg übrigens stammt und inzwischen britischer Staatsbürger ist, in Cambridge Professor geworden ist und eben Völkerrecht lehrt. Das ist René Cassin, der französische Starjurist, der dann auch in Nürnberg sehr wichtig sein wird. Und das sind jetzt mal die Namen, die man heute noch eigentlich am meisten kennt.
Da werden in London grundsätzliche Überlegungen angestellt, wie so eine Rechtsprechung, Strafrechtsprechung zwischen Staaten überhaupt gestaltet werden kann. Der Begriff des Völkermords aber, der steht dann noch nicht im Londoner Statut, was ja sozusagen auf der Grundlage dieser Überlegungen entwickelt wurde und dann wiederum die Rechtsgrundlage für die Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozesse nach dem Zweiten Weltkrieg gespielt hat. Warum findet dieser Begriff Genozid oder Völkermord da keinen Eingang?
Ich als Historikerin würde dazu sagen, dass es natürlich damit zu tun hat, dass es da keine Vorläufer gibt. Während des Zweiten Weltkriegs beobachten sozusagen die Exiljuristen aus der Warte, der sicheren Warte London heraus, wie sich die Gewalt immer mehr radikalisiert und wie insbesondere der Holocaust zu einer wirklich industrieartigen Tötungsmaschinerie an Zivilisten wird. Und es ist völlig klar, dass man diese Art von Massengewalt gegen eigene Staatsbürger nicht wird unter dem Rubrum Kriegsverbrechen fassen können. Insofern sieht man in den 40er Jahren, und das geht eigentlich los 1943, 44, dann mit sehr vielen akademischen Konferenzen, sieht man Bestrebungen, dass man zum einen ein Statut entwickelt für den zu schaffenden internationalen Gerichtshof, von dem damals alle träumen, und zum anderen überhaupt eine Definition zu machen, welche Verbrechen sollen in diesem Gerichtshof denn vor Gericht gestellt werden. Am Schluss ist es ein Kompromiss, wie oft genug. Man kann diesen internationalen Gerichtshof so schnell jetzt nicht ins Leben rufen und entscheidet sich dann für einen sogenannten Ad-hoc-Gerichtshof, also einen Gerichtshof, der jetzt in dem Fall in Nürnberg errichtet wird und nur für die Verbrechen der Nationalsozialisten. Es gibt noch einen zweiten, der wird in Tokio aufgemacht, nur für die Verbrechen der japanischen Armee. Also das sind die beiden Gerichtshöfe, Nürnberg und Tokio. Und die brauchen beide ein Statut, also so eine Art Regel, wie sie funktionieren sollen. Und in Nürnberg gibt es dann eben das Londoner Statut, was klar sagt, wir verhandeln hier nur Verbrechen des Angriffskriegs, also das heißt auf Englisch Crimes Against Peace, dann die normalen Kriegsverbrechen, die wir so kennen, also alles, was nach einer Kriegserklärung an Verbrechen gegen Kombattanten verfügt wird, sind Kriegsverbrechen. Und das dritte, das ist neu, sind Crimes Against Humanity. Und das ist ein sehr vager Begriff, der aber alles einschließen soll, was nicht ein Kriegsverbrechen ist. Kriegsverbrechen sind ja sehr klar definiert. Und alles, was sozusagen außerhalb dieser Definition fällt, und da sind wir bei den Verbrechen gegen die Zivilisten, da sind wir beim Holocaust, das soll Crimes Against Humanity werden. Und zum Beispiel Herr Schlauterbach, den ich schon genannt habe, ist da einer der Wegbereiter für dieses Konzept.
Herr Schlauterbach ist ein weiterer jüdischer Jurist, der das Völkerstrafrecht des 20. Jahrhunderts entscheidend mitprägt. Er stammt aus der Nähe von Lviv in der heutigen Ukraine. Fast seine ganze Familie hat er im Holocaust verloren. Eine Erfahrung, die auch seine juristische Arbeit beeinflusst hat.
Paris becomes the setting for the third United Nations General Assembly.
Das ist der Stand Mitte der 1940er Jahre. Es gibt dann 1948 Das Übereinkommen über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes, das heißt dann auch tatsächlich so, der Vereinten Nationen. Und wahrscheinlich gibt es sie nur wegen der Verbrechen des Holocaust, also wegen der Verbrechen Deutschlands im Zweiten Weltkrieg und vor allen Dingen natürlich der Ermordung der europäischen Juden. Das war eine direkte Reaktion darauf.
Ja, die Genozidkonvention ist eine direkte Reaktion auf den Völkermord an den europäischen Juden, ganz klar.
Hat Raphael Lemkin dabei eine Rolle gespielt, dass dieses Übereinkommen, diese Konvention verabschiedet wurde?
Raphael Lemkin ist da natürlich der Stichwortgeber für diese Genozidkonvention von 1948. Das Ganze kommt tatsächlich auch aus seiner Erfahrung in Nürnberg. Lemkin ist auch in Nürnberg und sieht dann eben, dass der Prozess in Nürnberg läuft mit diesen drei Straftatbeständen, also dieses Crimes Against Peace, War Crimes und Crimes Against Humanity als die drei Punkte. Und er hätte aber gern, dass es auch um Genozid geht. Er bringt es immer wieder in die Debatten ein. Es taucht auch im Protokoll auf, es taucht aber nicht im Urteil auf. Also die Juristen vor Ort in Nürnberg sind sehr, sehr zögerlich, nachdem sie schon mit Crimes Against Humanity einen neuen Begriff haben, sich jetzt nochmal da einem neuen Begriff zu widmen. Und Lemkin verlegt sich dann auf politische Lobbyarbeit und erreicht, dass die neu gegründeten Vereinten Nationen, also die UN, 1946 beschließen, dass was ausgearbeitet werden soll, was eben Verbrechen gegen Zivilisten in Zukunft unter Strafe stellen soll. Und das ist die Genozidkonvention, die dann 1948 vorgestellt wird und dann von den verschiedenen Staaten ratifiziert wird. So the convention is adopted by this assembly by unanimous vote. Und sie tritt ja dann im Januar 1951 auch wirklich in Kraft.
Raphael Lemkin also hat sein Ziel erreicht. Für sein Engagement wurde er 10-mal für den Friedensnobelpreis nominiert. Bekommen hat er ihn nie. Er stirbt im Alter von nur 59 Jahren in New York. Verarmt und ohne Anstellung. Schauen wir mal genauer auf die Völkermord- oder Genozidkonvention der Vereinten Nationen mit der Juristin Stefanie Bock.
Als eine ganz starke Konvention, die von zahlreichen, fast allen Staaten ratifiziert wurde. Deswegen gilt sie auch als völkerrechtliches Gewohnheitsrecht, sogar Jus Cogens. Das ist die stärkste Wirkung im Recht, die wir kennen.
Was heißt das, Jus Cogens?
Jus Cogens heißt, es bindet alle Staaten, sogar Staaten, die die Völkermordkonvention nicht ratifiziert haben. Also es ist wirklich ganz stark und man kommt aus dieser Verpflichtung nicht raus. Das Verbot des Völkermordes gehört zu unseren internationalen Fundamentalnormen, die nicht abdingbar sind.
Dann gucken wir uns diese Konvention mal ein bisschen genauer an. Wie definiert die denn Völkermord?
Die Völkermorddefinition besteht aus zwei Teilen. Wir brauchen in objektiver Hinsicht eine bestimmte Handlung, klassischerweise die Tötung, aber auch die Zufügung großen Leides oder das Überführen von Kindern von bestimmten Personen. Diese Personen müssen einer geschützten Gruppe angehören. Das brauche ich in objektiver Hinsicht. Und das objektiv erstmal wichtig, dass es auf die Anzahl der getöteten Menschen gar nicht ankommt. Man kann rechtlich darüber diskutieren, ob unter bestimmten Voraussetzungen sogar die Tötung eines einzelnen Menschen ein Genozid sein kann.
Was heißt denn geschützte Gruppe?
Geschützte Gruppe heißt, dass die Personen einer nationalen, rassischen, ethnischen oder religiösen Gruppe angehören muss. Das sind die abschließend genannten Gruppen. Eine Erweiterung wäre unzulässig.
Aber gilt das nicht quasi für jede Person?
Jede Person, aber die Person, die betroffen ist, muss eben aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu dieser Gruppe angegriffen werden. Und in subjektiver Hinsicht muss der oder die Täterin in der Absicht handeln, die Gruppe als solche zu zerstören. Das heißt, das, was den Genozidtatbestand rechtlich auszeichnet, ist, dass der Täter, die Täterin subjektiv mehr will, als objektiv passiert. Es geht also um die innere Absicht, die Motivation. Das Kernbeispiel ist der Wannsee-Beschluss, wo schriftlich festgehalten wurde, Ziel ist die Endlösung der Judenfrage und damit die Vernichtung aller Juden und Jüdinnen in Europa.
Und wenn ich auf so einer Grundlage, ich sag mal, tätig wäre, ganz offen, was auch immer ich tue, jemanden angreife, jemanden verletze, jemanden umbringe, dann ist das Völkermord, auch wenn es nur eine einzelne Person ist und ich auch nur eine einzelne Person bin, oder muss ich ein Staat sein?
Theoretisch ist es etwas umstritten. Rein von der rechtlichen Konstruktion ist auch der, wir nennen das den Lonesome Genocidaire, also den Einzeltäter beim Völkermord, der ist juristisch denkbar. In der Praxis spielt er natürlich keine große Rolle. Also das ISTGH-Statut nimmt zumindest für die internationale Ebene diesen Einzeltäter ein bisschen aus und sagt, wir brauchen sozusagen eine Systematik, dass wir ein gewisses tatsächliches Gefährdungspotenzial für die Gruppe haben. Was aber in der allgemeinen Diskussion unterschätzt wird oder häufig unterschätzt wird, ist, wie anspruchsvoll ist diese subjektive Absicht, die Zerstörung der Gruppe als solches nachzuweisen. Die Rechtsprechung geht davon aus, dass Absicht eng interpretiert werden muss. Also dass es wirklich das Ziel des Täters oder der Täterin sein muss, die Gruppe zu zerstören. Was hat eine bestimmte Person in einer bestimmten Situation gedacht? Was war das Ziel dieser Person? Das ist natürlich unglaublich schwierig. Und da sieht man halt, dass der Holocaust-Modellstand, wo wir eben diesen Wannsee-Beschluss haben, wo es keine Frage war, dass wir diese Intention hatten. Also der gesamte Nürnberger Prozess ist ja dadurch geprägt, dass die Beweisführung fast vollständig aus Dokumenten der NS-Administration selbst bestand. Also es gab ja überhaupt nie wieder in der Geschichte so gut dokumentierte Verbrechen, und zwar dokumentiert von der Täterseite. Wenn ich halt nicht so einen direkten Beweis habe wie den Wannsee-Beschluss, was ganz häufig der Fall sein wird, dann kann ich diese Absicht zwar aus den äußeren Umständen ableiten, dann muss aber diese genozidale Absicht die einzig vernünftige Schlussfolgerung sein. Das heißt, es darf keine andere vernünftige Erklärungsmöglichkeit für dieses Gesamtgeschehen geben. Und das ist ein sehr hoher Standard.
Wenn wir auf aktuelle Kriege schauen, dann geht es auch oft um die Frage, ob das ein Völkermord ist. Was genau muss denn da zusammenkommen? Also wann könnte das Gericht sagen, stellen wir uns mal vor, wir wären jetzt hier vor Gericht, Sie wären die Richterin. Wann würde Ihnen das reichen? Also was muss passieren, damit Sie sagen würden, das ist Völkermord, denn es zielt ab auf die Vernichtung einer ganzen Gruppe?
Da wird man immer eine Gesamtwürdigung machen müssen und sich im Einzelfall angucken, wer wird wann in welchem Kontext verletzt oder getötet. Also ein starkes Indiz, würde ich immer sagen, ist, wenn wir überproportional viele Kinder unter den Getöteten haben. Das ist deswegen so ein relevantes Kriterium, da die Tötung von Kindern typischerweise militärisch nicht relevant ist, weil von Kindern keine Gefahr ausgeht. Und gleichzeitig Kinder als die nächste Generation elementar sind für den Fortbestand der Gruppe. Das heißt, es trifft die Gruppe ins Herz. Und deswegen eine hohe Anzahl an Kindern unter den Opfern ist zentral. Dann kann man darüber nachdenken, sexualisierte Gewalt auch als Indiz zu nehmen, weil das hat typischerweise eine ganz eigene Dynamik, die sehr auf Unterdrückung, Zerstörung gerichtet ist. Das geht häufig Hand in Hand mit sexualisierter Gewalt. Und dann kann man schauen, wie ist die Sprache in einem bestimmten Bereich? Also wird der Konflikt mit stark rassistischer oder unterdrückerischer Rhetorik begleitet? Auch das kann man dann als Indiz nehmen und daraus kann sich dann gegebenenfalls eine Gesamtwürdigung ergeben.
Was Sie jetzt aufgezählt haben, sind im Grunde Kriegsverbrechen, könnte man sagen, die aber auch außerhalb von Kriegen passieren können?
Genau. Also der Genozid kann sowohl in Friedenszeiten als auch in bewaffneten Konflikten vorkommen.
Auch wenn es im Völkerrecht keine offizielle Hierarchie der unterschiedlichen Verbrechen gibt, der Völkermord gilt in der öffentlichen Wahrnehmung als das schwerste Verbrechen.
Also es ist zumindest das, wie sich das entwickelt hat, dass wir vom Völkermord als Crime of Crimes, als Verbrechen der Verbrechen sprechen. Und gerade in der gesamten gesellschaftlichen und politischen Diskussion schwingt natürlich immer mit, der Holocaust ist der Prototyp des Genozids. Also das heißt, man hat zumindest in der gesellschaftlichen Diskussion häufig das Gefühl, wenn man Genozid sagt, meint man Holocaust oder stellt automatisch eine Vergleichbarkeit zum Holocaust her. Juristisch ist es nicht so. Wenn ein Jurist, eine Juristin sagt, das ist Völkermord, wird damit lediglich gesagt, es erfüllt die Definition der Völkermordkonvention. Und da kann es auch ein Spektrum geben. Also aus juristischer Sicht bedeutet das nicht zwingend die Gleichsetzung, aber, und das ist ein Grund, warum diese Debatte so emotional geführt wird, im politischen, gesellschaftlichen Sprachgebrauch wird damit ganz häufig die Gleichsetzung mit dem Holocaust verbunden.
Ist das denn auch Idee der Völkermordkonvention? Also haben sich die Väter und Mütter dieser UN-Völkerrechtskonvention auch gedacht, so etwas wie den Holocaust soll es nicht mehr geben? Und deswegen betonen wir das so stark?
Also es ist sicherlich natürlich vor dem Hintergrund dieses unglaublichen Verbrechenskonstrukt zu sehen, dass diese internationale Reaktion so stark war. Und die Genozidkonvention hat für die damalige Zeit unglaublich modern eine starke Präventionskomponente. Das heißt, die Vertragsstaaten sind nicht nur verpflichtet, keinen Genozid zu begehen und Genozid unter Strafe zu stellen, sondern auch Genozid aktiv zu verhindern. Das geht tatsächlich fast im Bereich einer Schutzverantwortung, wie wir das modern sagen würden. Und das war für die Zeit schon revolutionär. Aber klar ist auch, die Definition ist allgemein gefasst. Und das heißt, alles fällt aus juristischer Sicht unter Genozid, das diese Punkte erfüllt. Also die Genozidkonvention wird man nicht so verstehen können, dass es heißt, nur der Holocaust ist ein Genozid und nichts anderes.
Völkermord oder auch Genozid. Das wird erst als Reaktion auf den Holocaust ein Straftatbestand im internationalen Recht. Es gibt also jetzt eine juristisch exakt gefasste Definition. Heute wird der Begriff aber auch als Kampfbegriff benutzt, in politisch-ideologischen Auseinandersetzungen. Nicht jedes Kriegsverbrechen ist ein Völkermord. Und auch wenn das internationale Recht klar ist, das heißt nicht, dass jeder Völkermord auch vor Gerichten geahndet wird. Auch nicht nach Inkrafttreten der Völkermordkonvention 1951. Die UN-Völkermordkonvention war jetzt, das haben wir verstanden, juristisch ein wichtiger Schritt. Aber gleich nach dem Zweiten Weltkrieg gibt es ja den Kalten Krieg mit einer Teilung der Welt in Machtblöcke und Einflusssphären. Wie wirksam ist da die Konvention gewesen?
Ich denke schon, dass die Intention der Völkermordkonvention und auch diese Stimmung der zweiten Hälfte der 40er Jahre eine sehr optimistische war. Also man hat einfach gedacht, so ab jetzt kann sowas nicht mehr passieren. Über allem steht ein riesiges Nie wieder. Die Realität des Kalten Krieges, und das wird ja spätestens mit der Berlin-Blockade und dem Koreakrieg dann sehr deutlich, ist was völlig anderes. Und relativ schnell blockieren sich ja auch die beiden Supermächte im UN-Sicherheitsrat und in allen möglichen in anderen Gremien auch. Es hat dann im Zuge des Kalten Krieges erhebliche Gegenwehr gegen die Genozidkonvention gegeben, insbesondere seitens der beiden Supermächte USA und Sowjetunion. Die USA wollten zum Beispiel den Begriff der kolonialen Gewalt auf gar keinen Fall da irgendwie drunter fallen lassen. Also das sollte so ein bisschen allgemein formuliert sein, damit man sozusagen nur die großen Kriege zwischen ja letztlich den westlichen Staaten damit meinen kann. Und der Sowjetunion war wiederum total wichtig, dass der von Raphael Lemkin mitgedachte Begriff der Gewalt gegen politische und soziale Gruppen nicht mit eingebracht wird in die Genozidkonvention oder damit nicht subsumiert wird, weil natürlich Stalin die Säuberungswellen Mitte der 30er Jahre in der Sowjetunion da nicht runterfallen sehen wollte. Insofern haben die Sowjetunion wie auch die USA die Genozidkonvention erst sehr, sehr spät ratifiziert. Und dann sehen wir rückblickend, wie diese ganzen völkerrechtlichen Bestrebungen durch den Kalten Krieg quasi auf Eis gelegt werden und dann 50 Jahre ruhen. Das Ganze ist aber wieder aufgenommen worden jetzt. Seit 1990 gibt es sehr starke Verrechtlichungstendenzen. Wir haben nochmal zwei Ad-hoc-Gerichtshöfe gesehen. Das ist der eine für die Verbrechen in Jugoslawien, das andere für die Verbrechen in Ruanda.
Die beiden ostafrikanischen Nachbarstaaten Ruanda und Burundi sind seit der vergangenen Nacht ohne Präsidenten. Ein Flugzeug mit den beiden Staatschefs an Bord.
Am 6. April 1994 treffen zwei Raketen ein Flugzeug, das sich im Landeanflug befindet auf Ruandas Hauptstadt Kigali. Alle Insassen sterben, darunter Juvenal Abiyarimana, der Präsident des ostafrikanischen Landes.
War es ein Anschlag oder war es kein Anschlag?
Er gehört der Bevölkerungsgruppe der Hutu an, die Mehrheit im Land. Es gibt einen bereits lange schwelenden Konflikt mit der Ethnie der Tutsi, einer Minderheit in Ruanda. Wer das Flugzeug des Präsidenten abgeschossen hat, das ist bis heute ungeklärt. Doch der Absturz wird zum Auslöser eines Völkermords. In knapp 100 Tagen ermorden Hutu-Kämpfer in Ruanda schätzungsweise 800.000 Tutsi und auch Hutu, die die Gewalt nicht mittragen wollen. Die Vereinten Nationen richten gleich 1994 einen internationalen Strafgerichtshof für Ruanda ein. Der stellt zum einen die Tatsachen fest. Er hört Zeugen und klärt auf, was eigentlich genau passiert ist. Zugleich wird mit Rechtsprechung, grundsätzlich aber auch immer, das Recht konkretisiert.
Also ganz stark sicherlich das Ruanda-Tribunal, wo wir auch viel in dem Bereich haben, durch wie vielfältige Handlungen man zu einem Genozid beitragen kann. Also das Ruanda-Tribunal hat vor allen Dingen klar herausgestellt, dass sexualisierte und reproduktive Gewalt Handlungen eines Genozids sein können, oder hat auch die Rolle von Medien beleuchtet, die dann aufstacheln zu Völkermordhandlungen.
Der zweite wichtige Schritt im internationalen Recht, im Strafrecht, ist 2002 die Gründung des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag. Da ist die Grundlage das Römische Statut von 1998, in das die UN-Völkermordkonvention eingegangen ist. Was macht denn der Internationale Strafgerichtshof mit der Rechtsprechung in Sachen Völkermord? Da muss er ja, wenn er Urteile fällt, tatsächlich sehr konkret werden, auch in den Begründungen.
Das stimmt, wir haben bis jetzt noch keine Verurteilung vom Internationalen Strafgerichtshof wegen des Verbrechens des Völkermordes. Da müssen wir noch abwarten, wie er sich da zu positioniert. Generell wertet der Internationale Strafgerichtshof natürlich ganz stark die bislang ergangene internationale Rechtsprechung aus.
Sie haben jetzt gesagt, es gibt noch gar kein Urteil wegen Völkermords. Ist das nicht auch ein bisschen das Problem? Zur Verurteilung kommt es dann am Ende eben doch nur ganz selten oder gar nicht?
Das kann man jetzt bedauern, hat juristisch diesen Hintergrund, dass wir diese Schwelle so hoch konstruieren, was diese Zerstörungsabsicht angeht. Und das wirkt sich natürlich auch auf die Anklagebehörde auf, die ja letztendlich entscheidet, für welche Verbrechen sie verfolgt, wie sie ermittelt und wofür sie anklagt. Und die Anklagebehörde überlegt sich natürlich sehr genau, ob sie diesen hohen Beweisstandard, also nochmal, sie muss beweisen, dass die genozidale Absicht die einzig vernünftige Schlussfolgerung aus den Geschehnissen ist. Das überlegt sich die Anklage natürlich sehr genau, ob es ihr gelingen wird, diesen Beweis zu führen.
Das Ziel der UN-Völkermordkonvention, mit der Ächtung und Verfolgung von Völkermord diesen auch zu verhindern, ist bis heute nicht erreicht. Und der Kalte Krieg hat die kurzzeitige Einigkeit nach dem Holocaust schnell Geschichte werden lassen. Die Konvention, meint Kerstin von Lingen, sei trotzdem ein wichtiger Schritt.
Es ist absolut ein Fortschritt. Also wenn Sie denken, wo wir 1900 waren und dann, wo wir 1948 schon sind, ist es natürlich ein Riesenfortschritt. Die Genozidkonvention hat nur einen kleinen Schönheitsfehler, sage ich mal. Es gibt keinen Ahndungsmechanismus.
Das Völkerrecht also, das kennen wir schon aus unserer Folge zum Völkerstrafrecht, das lässt sich nicht immer durchsetzen. Sogar ziemlich häufig nicht.
Also es gibt keine Weltpolizei, die rumgeht und sagt, Moment mal, ihr haltet euch hier nicht an die Konvention. Und das ist genau das Schlupfloch, was dazu führt, dass es eben weitere Verbrechen der Art eben gibt.
Neben der Verfolgung der Täter geht es auch um Sichtbarkeit. Für die Opfer ist es wichtig, dass die Weltgemeinschaft feststellt, das hier ist Unrecht.
Opfergruppen haben ein ganz großes Bedürfnis, dass das, was ihnen im kollektiven Kontext widerfahren ist, was sie überlebt haben, als Völkermord anerkannt wird. Man könnte sagen, es hat sich so ein bisschen zu einem Goldstandard des Opferseins entwickelt. Dass es ganz wichtig ist, nicht nur die Anerkennung zu haben, das waren Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit, sondern dass es nochmal eine andere Dimension hat, als Opfer eines Völkermords anerkannt zu werden. Und das hat dann natürlich umgekehrt auch nochmal etwas anderes. Was bedeutet das auf Seiten der Verantwortlichen, wenn sie als Verantwortliche eines Genozids gezeichnet werden? Auch das ist ein ganz starker Vorwurf, der dann dahinter steht.
Der Vorwurf des Völkermords wird gerade ziemlich häufig erhoben. zum Beispiel bei Protesten gegen Israels Vorgehen im Gazastreifen mit Zehntausenden toten Palästinenserinnen und Palästinensern. Auch Südafrika wirft Israel Völkermord vor und hat beim Internationalen Gerichtshof Strafantrag gestellt.
Das ist natürlich hochkomplex und wenn man dazu Stellung nimmt, muss man gerade aus deutscher Sicht zwei Dinge berücksichtigen. Natürlich sprechen wir aus einer besonderen historischen Prägung heraus. Das wird bei allen Bewertungen automatisch mitschwingen. Und auf der anderen Seite muss man sich klar machen, dass man immer von aus der Ferne bewertet. Also letztendlich basiert jede Einschätzung aus dem, was über Medien vermittelt wird und was in Berichten auftaucht. Das hat automatisch eine gewisse Distanz und was dann im Gerichtsverfahren tatsächlich vorgebracht werden kann, ist nochmal eine andere Dimension. Das erstmal so als Einschränkung vorab. Was die Israel-Gaza-Situation besonders schwierig in der Bewertung macht, ist, dass man ursprünglich davon ausgehen muss, dass die Anwendung militärischer Gewalt durch Israel nach dem Terrorangriff der Hamas völkerrechtlich gedeckt war. Das heißt, wir haben einen Fall, wo erstmal Gewaltanwendung völkerrechtlich legitim war, die dann aber gekippt ist. Und hier ist natürlich relativ klar, dass wir das abgrenzen müssen von militärischen Zielen. Also wir müssen uns diese Situation angucken und fragen, können wir das mit dem militärischen Ziel, die Hamas zu besiegen, erklären? Also es ist wirklich die Motivation, die Palästinenserinnen im Gaza als solche zu zerstören. Oder können wir das auch erklären, was wir sehen, mit dem militärischen Ziel, die Hamas auszuschalten, mit Sicherheitsinteressen Israels etc.? Und da kommen wir zu den Kriterien, die wir genannt haben. Wir haben extrem hohe Opferzahlen unter Kindern. Wir haben, zumindest soweit man die UN-Berichte jetzt zugrunde legt, auch ein starkes Aufkommen von sexualisierter Gewalt. Wir haben eine auch in Führungspositionen sehr deutliche genozidäre Sprache. Und wir haben zumindest relativ klare Ideen auf Führungsebene von Konzepten ethnischer Säuberung, also die Idee, die palästinensische Bevölkerung in irgendwelchen Camps zu konzentrieren und ähnliches. Wenn man das zusammennimmt, sind das starke Indizien für einen Genozid.
Ja gut, dass wir hier kein Urteil fällen müssen. Da sind wir ja ganz froh drüber, dass wir das hier nicht entscheiden müssen. Das ist ja.
Ich werde sowieso schon wieder Reaktionen bekommen, dass ich so weit gegangen bin. Das kenne ich
schon. Weil
Sie
die Indizien addiert haben.
Ja, weil ich sage, das ist klarer Verdacht, das mögen schon viele nicht.
Das heißt, Sie erleben diese aufgehitzte Debatte auch am eigenen Leib?
Ja.
Weil sie sich äußern in der Öffentlichkeit und es dann Menschen gibt, die entweder sagen, was sie da gegen Israel vortragen, das ist aber rhetorisch und politisch und nicht juristisch, und andere vielleicht auf der anderen Seite sagen, sie urteilen nicht ausreichend über Israel. Sind Sie mittendrin zwischen diesen Gruppen?
Ja, ich glaube, wenn man zu dieser Situation Stellung nimmt, ist man da automatisch mit drin. Also es war ja auch eine ganz große Diskussion um die Frage, muss der Haftbefehl gegen Benjamin Netanyahu vollstreckt werden? Das ist juristisch nach den Vergleichsfällen, die wir gehabt haben und die Art und Weise, wie sich Deutschland in vergleichbaren Fällen positioniert hat, gar nicht so schwer zu beantworten. Dann ist es nämlich eigentlich ein relativ deutliches Ja. Und da für die wissenschaftliche Aufarbeitung, warum das so ist, habe ich auch den Vorwurf des Antisemitismus bekommen.
Da merkt man wieder, wie aufgeladen die ganze Situation ist und wie schwierig es auch ist, sich da zu positionieren. Das gilt, meint Kerstin von Lingen, für uns in Deutschland ganz besonders.
Also jeder, der heute den Begriff Genozid benutzt, hat natürlich im Hintergrund diese Folie des Holocaust im Kopf. Also wir denken dann an organisierte Massengewalt, an Ermordung von Frauen und Kindern, an wehrlosen Zivilisten, die keine Möglichkeit haben, sich Schutz oder Hilfe zu suchen. Wir denken an Antisemitismus, totalen Krieg. Also das sind so die Schlagworte, die sehr viele sicher da im Kopf haben, wenn sie die Begriffe benutzen. Und es erhöht natürlich die internationale Aufmerksamkeit, weil wir in diesen Bildern denken, die wir aus dem Zweiten Weltkrieg haben.
Die deutsche Vergangenheit, meint auch Stefanie Bock, die ist immer präsent, wenn es ums Völkerrecht geht.
Unser kulturelles Erbe spielt natürlich eine ganz große Rolle. Und da muss man auch entsprechend sensibel reagieren. Aber es ist ja eigentlich, zumindest aus meiner Sicht, gerade die Position des Rechts, dass sie uns helfen soll, ohne Ansehen der Person und ohne außerrechtliche Wertung bestimmte Fragen zu entscheiden. Denn letztendlich die furchtbaren Verbrechen, die im NS-System begangen wurden, stehen natürlich inhaltlich in keinem Zusammenhang zu der Frage, wie wir jetzt aktuell die Situation im Gaza bewerten.
Ja, das ist eine klare juristische Sicht auf die Dinge, aber ja, so einfach ist es natürlich im richtigen
Natürlich, aber juristisch Leben ist es nicht. Tatsächlich so einfach.
Vielen Dank an Kerstin von Lingen und Stefanie Bock. In der nächsten Folge geht's bei Der Rest ist Geschichte um die Sowjetunion. Die ist seit mehr als 30 Jahren Geschichte und dennoch wieder aktuell.
Im Grunde macht man sich die Vergangenheit so, dass die Gegenwart im Blick auf die Zukunft richtig beschaffen ist. Also so beschaffen ist, wie man sie gerne hätte. Und dazu bemüht man natürlich die Vergangenheit. Und das macht Putin auch.
Recherche, Skript und Produktion dieser Folge Josephine Kuban und Thomas Ibrahim. Faktencheck Jule Dieterle und Florian Twente. Redaktion Monika Dittrich. Uns alle erreicht ihr unter derrestistgeschichte@deutschlandfunk.de. Mit Kritik, mit Lob und mit Themenvorschlägen. Über Bewertungen und Abos freuen wir uns natürlich auch. Ich bin Jörg Biesler. Tschüss.
Make America great again.
Olaf Scholz gemeinsam. Boah, stopp mal eben. Da wird man ja wahnsinnig. Ich bin Caro vom News-Podcast 630 und das ist Mathis.
Hi.
Und wenn ihr bei den ganzen Nachrichten jeden Tag auch manchmal so denkt, ey, den ganzen Mist, den will ich mir eigentlich gar nicht mehr geben, dann haben wir was für euch.
Bei 630 bekommt ihr die Nachrichten mit, die für euch wirklich wichtig sind, jeden Morgen ab 6.30 Uhr.
Und ich schwöre, es ist weder langweilig noch kompliziert. Einfach eintippen 0630.
In der ARD-Audiothek oder der Podcast-App eurer Wahl.